Ja, herzlich willkommen. Und zwar zum Teil 2 der Reihe 10 Worte der Freiheit. 10 Worte der Freiheit. Vor 2 Wochen haben wir diese Reihe begonnen. Es geht dabei um die sogenannten 10 Gebote. In der Bibel werden die 10 Gebote, aber lediglich die 10 Worte genannt. Und wir haben letztens mal die Worte Nummer 1 und 2 angeschaut. Heute, herzliche Einladung, wie gesagt, zur nächsten Staffel. Heute geht es um die Worte 3 und 4. Doch bevor wir damit weitermachen und wirklich hier in die Details eintauchen, möchte ich nochmal den Titel in Erinnerung rufen. Und zwar die Überschrift, die Gott selbst über diese 10 Worte setzt. Und zwar war das dieser Vers, der steht über diesen 10 Worten oben drüber. Da heißt es, ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Das ist der Titel, der über den ganzen 10 Geboten steht. Das, was auch heute kommen wird, sind Worte eines Gottes, der dich aus dem, was dich beengt, befreien möchte, der deine Füße in die Freiheit stellen möchte, der Gutes im Sinn hat mit dir. Gott ist ein Gott, der befreit. Und das finde ich so wichtig, das im Hinterkopf zu haben, wenn wir uns jetzt diese 10 Worte angucken, beziehungsweise heute 2 Worte daraus, dass das keine Worte sind, mit denen dich Gott irgendwie in was reinpressen will, irgendwie binden will, sondern dass es Worte sind, mit denen er dich freisetzen möchte. Und deshalb heute die Worte 3 und 4, auch unter diesem Titel, Jahwe, dein Befreier. Auf das Wort Nummer 3, wenn wir nur ein ganz bisschen Zeit verwenden. Das ist, es wird darum gehen, Gottes Namen nicht zu missbrauchen. Das werde ich nur ganz kurz mal antippen. Und dann werden wir auf das Wort Nummer 4, wo es um den Sabbat bzw. die Ruhe geht, ganz viel Zeit verwenden. Das wird heute Schwerpunkt sein. Das Wort Nummer 3 also, das Gott mitgibt. Da heißt es, du sollst den Namen Jahwes deines Gottes nicht zu Nichtigem aussprechen. Denn Jahwe wird den, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht, nicht ungestraft lassen. So heißt es hier. Ich finde, es ist für alle Gebote, die man liest, eine ganz interessante Übung, mal zu schauen, wie das, was hier verboten ist, wie man das positiv ausdrücken könnte, was das positiv bedeutet. Gottes Namen nicht zu missbrauchen, bedeutet positiv ausgedrückt, seinen Namen für besonders und heilig zu halten. Dein Name werde geheiligt. Kennen wir aus dem Vaterunser und ist ganz positiv das ausgedrückt, worum es hier geht. Dein Name werde geheiligt. Wenn ich Gottes Namen heilige, wenn er mir besonders ist, dann erinnere ich mich daran, auf wen dieser Name verweist und werde ihn sehr bewusst gebrauchen oder bewusst mit ihm umgehen. Wir haben gestern einen biblischen Unterrichtstag gehabt in Grünberg. Und die Evelyn war natürlich dabei und kann sich erinnern. Wir haben nämlich nach dem Mittagessen ein kleines Audiostück aufgenommen, so ein kleines Hörspiel. Und keine Angst, Evelyn, ich werde das nicht einspielen. Aber um das aufnehmen zu können, habe ich ein Mikrofon mitgenommen. Das gehört der Jasmin und das ist noch einigermaßen neu und das ist auch ein gutes Ding. Das heißt, als wir die Szene aufgenommen haben, wie Petrus im See Jesus entgegenläuft und dann singt, weil riesige Wellen kommen. Und als wir Wellen gemacht haben mit einem Eimer Wasser und einem kleinen Becken, da habe ich geschaut, dass ich dieses Mikro nicht zu nah an den hohen Wellengang halte. Weil ich wollte, dass das Mikro nicht kaputt geht. Ich wusste, es ist kostbar, noch ziemlich neu und war nicht ganz billig. Also bin ich behutsam oder bewusst damit umgegangen. Und es ist genau das Prinzip, was man auch hier sieht. Wenn Gottes Name, wenn Gott mir wertvoll ist und kostbar, werde ich auch bewusst mit seinem Namen umgehen. Ich werde zum Beispiel nicht vor Gericht sein und eine bewusste Falschaussage machen und sagen, Gott ist mein Zeuge. Weil ich weiß, nee, Augenblick mal. Gott ist mir so wichtig, dass ich ihn nicht hier für so ein krummes Ding als eine gezinkte Karte verwenden will. So ein schmutziges Ding, um ein schmutziges Ding zu drehen. Das werde ich auf keinen Fall machen. Und Gott selbst sagt, ich lasse mich dafür nicht missbrauchen. Wenn du dich auf mich berufst, bedenke, auf wen du dich berufst. Darum geht's hier vermutlich vor allem. Zu nichtigem Aussprechen, so komisch sich das auch anhört, scheint auf eine Aussage vor Gericht hinzudeuten, die falsch ist. Aber man könnte es weiterfassen. Vielleicht schwingt auch das mit. Da fällt mir ein Wassereimer um und wenn Gottes Name mir wertvoll ist, dann werde ich überlegen, ob ich wirklich rufe, ach Gottchen oder ach du lieber Gott. Als ein, ich sag mal, fast gedankenloser Ausruf, den ich wie Schleuderware gebrauche. Nein, Gottes Name ist mir bedeutsam und den werde ich nicht wie eine Schleuderware oder wie eine gezinkte Karte vor Gericht gebrauchen. Er ist mir einfach wichtig. Deswegen könnte man auch hier sagen, wie beim letzten Mal schon, Gott befreit dich dazu, groß von ihm zu denken, statt ihn klein zu machen und wie Schleuderware zu gebrauchen. Soweit ganz kurz zum Wort Nummer 3. Wir gehen nun über zum Wort Nummer 4. Und wenn wir das tun, ist eine Rückblende nötig oder hilfreich. Wir treten mal einen Schritt zurück. Oh, das war ein großer Schritt. Jetzt sehen wir die ganze Welt mit einem Mal. So hat Gott die Welt auch gesehen, als er ganz am Anfang sie geschaffen hat. Und es ist interessant. Gott tritt am Ende des sechsten Schöpfungstages zurück und sagt, Daumen hoch, sehr gut, gefällt mir. Die Welt ist richtig gut geworden. Die Schöpfung ist am Ende des sechsten Tages vollendet, die Schöpfungswoche noch nicht. Der siebte Tag gehört untrennbar dazu. Und wir lesen Folgendes über diesen siebten Tag. Da heißt es, oh, das ist mir leider rausgerutscht, aber ich lese es vor. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von all seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört. Denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte. Die Ruhe am siebten Tag gehört zu dem, was Gott gemacht hat, untrennbar dazu. Es heißt hier, dass Gott den siebten Tag für heilig erklärt hat. Er hat ihn geheiligt. Was bedeutet das? Etwas zu heiligen. Nun, erstmal heißt es, dass der siebte Tag von Gott zu einem Tag erklärt ist, der anders ist als alle anderen Tage. Wenn etwas heilig ist, ist es besonders und unterscheidet sich von allen übrigen Tagen. Macht Sinn. Ohne Sonntag gäbe es eben nur noch Werktage. Aber dass Gott den Tag heiligt, bedeutet auch, dass er ihn in eine besondere Verbindung zu ihm stellt. Alles, was für heilig erklärt ist, ist besonders in den Bereich Gottes und in seine Nähe hineingestellt. Es gehört ihm oder es gehört zu ihm. Das einfach als Hintergrund von der Schöpfung her, von den ersten Tagen dieser Welt, wenn wir uns jetzt dem vierten Gebot nähern. Da sagt Gott, halte den Sabbattag, wie? Indem du ihn heilig hältst, wie Jahwe, dein Gott, dir befohlen hat. Den Sabbat heiligen heißt also, ich weiß, dass Gott den siebten Tag von den übrigen Tagen der Woche abgesondert hat und in besonderer Weise auch in seinen Bereich gestellt hat. Und dass ich nun den Sabbattag oder den Sabbat halte, bedeutet ganz einfach, dass ich diesen siebten Tag der Woche für das halte, wozu Gott ihn gemacht hat. Nämlich für einen besonderen Tag und dass ich ihn auch entsprechend behandle. Man könnte so sagen, wenn Gott ihn dazu gemacht hat, dann mache ich ihn in meinem Leben auch dazu. Was heißt das jetzt aber ganz praktisch? Wie fühlt sich das, dieser besondere Tag? Zwei Punkte werden aufleuchten und wir lesen einfach mal weiter. Und das ist das Interessante, dass man weiterlesen kann. Denn das Sabbatgebot ist das Wort von den 10 Worten, wo Gott am meisten erklärt. Er hätte hier auch aufhören können. Aber er sagt, nee, ich möchte, dass ihr wisst, worum es geht und warum das auch wichtig ist. Und er führt das aus. Er sagt, 6 Tage darfst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber am 7. Tag, dem Sabbat Jahwes deines Gottes, sollst du keinerlei Arbeit tun. Du, dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd. Es geht noch weiter. Dein Rind, dein Esel und all dein Vieh und der Fremde, der in deinen Toren lebt. Damit dein Knecht und deine Magd wie du ausruhen. Denke daran, dass du Knecht im Land Ägypten warst und Jahwe, dein Gott, dich von dort mit starker Hand und ausgestrecktem Arm herausgeführt hat. Deshalb hat Jahwe, dein Gott, dir befohlen, den Sabbattag zu begehen. Das heißt, die ganze Maloche, die an sich nicht schlecht ist, aber die seit dem Sündenfall einfach oft auch mit Schweißperlen verbunden ist. Die ganze Arbeit findet viel Platz in der Woche, an 6 von 7 Tagen. Der 7. Tag ist aber nun besonders. Hier soll keine Arbeit geschehen. Weshalb nicht? Ganz unten steht deshalb. Das heißt, Gott gibt Gründe an, 2 Stück. Das eine ist ausruhen. Der 7. Tag ist dafür da, dass du ausruhen kannst, dass du Atem schöpfen kannst. Aufatmen. Deshalb das Thema heute. Sabbat, einfach mal aufatmen. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt und das ist der Punkt, denke daran. Erinnere dich. Erinnere dich an die Befreiung, die ich dir geschenkt habe. Und dieses Erinnern, das hat was mit Feiern zu tun. Auf diese beiden Punkte möchte ich jetzt noch ein bisschen näher eingehen. Das Atemschöpfen beim Ausruhen und das Erinnern. Ganz viel will ich aber zu dem Thema Ausruhen sagen. Das ist der Hauptpunkt heute. Zu dem zweiten Punkt kommen nur noch einzelne Bemerkungen am Ende. Ich nenne diesen Punkt also, Gott befreit dich dazu, einfach mal aufzuatmen. Ich habe überlegt, welches Bild passt dazu. Ich habe das gefunden. Einfach mal aufatmen. 6 von 7 Tagen, sagt Gott, sind genug. Eine neue Woche kommt bestimmt. Am 7. Tag ist Atemschöpfen angesagt. Für mich, für meine Kinder, Angestellten, sogar für meine Tiere. Ich ruhe und die, die mir anvertraut sind, dürfen ausruhen. Es ist also nicht so, dass ich als Familienpascha in meine Hängematte mich lege und sage, so mein Sohnemann und mein Knecht, ihr könntet jetzt eigentlich mal Holz machen, weil das wäre produktiv. Nein, es heißt, ich ruhe aus und ihr dürft auch ausruhen. Für uns alle ist heute Freizeit angesagt. Atemschöpfen. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser Ruhepunkt der Woche ein springender Punkt für unsere Lebendigkeit ist. Dieser Ruhepunkt in der Woche ist ein springender Punkt für unsere Lebendigkeit. Zur Ruhe zu kommen, ist ein entscheidender Bestandteil von dem, was es heißt, Geschöpf und Mensch zu sein. Wir haben eben gelesen im Schöpfungsbericht, wo es heißt, Gott ruhte am 7. Tag. Und wir lesen im Schöpfungsbericht auch, dass wir als Menschen nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Dass es Gottes Absicht war, dass wir ihm ähnlich sind. Natürlich ist er ganz viel größer, aber es heißt, wir sind nach seinem Bild geschaffen, ihm ähnlich. Es ist seine Absicht, dass wir ihm ähnlich sind oder werden. Dass wir nach seinem Vorbild leben und lieben und so weiter. Nach Gottes Vorbild zu leben, heißt zu ruhen. am siebten Tag. Das finde ich ganz spannend. Gottes Ebenbildlichkeit auszuleben, heißt auch zu ruhen. Gott begegnet uns im Schöpfungsbericht am siebten Tag im Müßiggang, im Ruhen, nicht im Schaffen. Interessant. Ich finde, bei all dem stellt sich aber doch die Frage, ob denn beim Müßiggang und der Ruhe nicht etwas verloren geht. Ich könnte doch eigentlich auch diesen Tag noch weiterarbeiten. Wenn alle anderen ruhen, könnte ich doch einen Vorsprung herausarbeiten. Das hört sich doch recht logisch an. Man müsste das mal durchrechnen. Zum Glück habe ich einen Taschenrechner mitgebracht. Also, 52 Wochen sind 52 Tage, die ich im Jahr mehr arbeiten könnte, als alle anderen um mich herum, die ausruhen. Ich rechne jetzt mal mit einem 8-Stunden-Tag. 52 mal 8 ergibt 416. Heißt doch, wenn ich am siebten Tag der Woche ruhe, gehen mir 416 Stunden Arbeit pro Jahr verloren. Andersrum ausgedrückt, wenn alle anderen um mich ruhen und ich würde 416 Stunden aber arbeiten, hätte ich einen enormen Vorsprung herausgearbeitet am Jahresende im Vergleich zu meiner Konkurrenz. Ist doch eine logische Rechnung, oder? Klappt mit Taschenrechner. Oder stimmt es etwa nicht? Das Gegenteil ist der Fall. Der ständig überspannte Bogen bricht. Die Ruhe ist kein Verlust, sondern ein Gewinn. Das wird ganz augenscheinlich, wenn man sich die Entwicklung der Landwirtschaft vor Augen hält, wo im Rahmen der Entwicklung in alter Zeit das Brachjahr bekannt wurde, wo ein Feld alle 3 Jahre lang brach liegen gelassen wurde. Das ist das sogenannte Prinzip der Dreifelderwirtschaft, die Grundlage bot für das Bevölkerungswachstum im Mittelalter. Die Römer hatten es schon ähnlich gemacht, Zweifelderwirtschaft. Und auch in Israel war es so, dass ein Stück Feld, ein Stück Ackerland immer mal wieder ein Jahr Ruhe hatte. Das Erstaunliche ist, dass das Stück Land in diesem Jahr irgendwie, in diesem Jahr der Ruhe, sich sozusagen erholt, im Bild gesprochen Atem schöpft. Da werden Kraft und Nährstoffe wieder aufgebaut und am Ende ist der Ertrag größer. Am Ende ist der Ertrag größer. Hier bewahrheitet sich das Sprichwort aus dem Volksmund, in der Ruhe liegt die Kraft. Ich finde es erstaunlich, dass ein Stück Land, das mal ruhig ist, am Ende mehr Ertrag bringt und dass es sich gelohnt hat, Dinge ruhen zu lassen, um am Ende mehr Ertrag für alle zu haben. Da ruht etwas und wird dadurch produktiver und kräftiger. Ich muss sagen, mir ist erst in der Predigtvorbereitung etwas aufgegangen. Also ich lerne ja, wenn ich eine Predigt vorbereite, was dazu. Ist ja nicht, dass ich das alles schon mal irgendwo gewusst hätte. Und zwar ist mir irgendwie neu in den Blick gesprungen, dass es im Schöpfungsbericht ja nicht nur heißt, Gott heiligte den siebten Tag, erklärte ihn für heilig, sondern wir lesen, Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig. Das heißt, der siebte Tag ist ein von Gott gesegneter Tag. Die Ruhe des siebten Tages ist eine von Gott gesegnete Ruhe. Und Segen ist sonst im Schöpfungsbericht mit Fruchtbarkeit verbunden. Vorher wird der Mensch gesegnet. Da heißt es, Gott segnete den Menschen und sprach, ihr sollt fruchtbar sein und euch vermehren und die Erde erfüllen. Segen hat also was mit Fruchtbarkeit zu tun. Und dass Gott hier eine Zeit segnet, den siebten Tag, das ist absolut außergewöhnlich. Gott segnet Menschen, Gott segnet anderes, aber eine Zeit, das ist außergewöhnlich. Die Ruhe des siebten Tages ist eine von Gott gesegnete Ruhe, die Frucht bringt, die sich lohnt. Finde ich spannend. Thomas Sjödin schreibt in der Zeitschrift Aufatmen, das alte Wort für Erholung, Rekreation, Vielleicht kennt man es aus dem Englischen, Recreation. Rekreation bedeutet wörtlich Neuschaffen. Diese Neuschaffung geschieht, was den Körper angeht, im Schlaf. Was die Seele angeht, im Zustand des wachen Ruhens. Also klar, der Körper erholt sich, wenn ich nachts im Bett liege und guten Schlaf habe. Davon ist aber am nächsten Morgen noch nicht unbedingt auch die Seele erholt. Wir brauchen es am inneren Menschen sozusagen, einfach auch mal Abstand zu haben, Dinge einmal ruhen zu lassen. Und so schreibt er weiter, wir ruhen vom Fortschritt, von allen Verbesserungen und Veränderungen und lassen es für eine Weile so, wie es ist. Und verrückterweise kann daraus etwas wachsen, ganz unverkrampft. Und wenn ich mir das alles so bewusst mache, dass Gott diese Ruhe segnet, dann empfinde ich Gottes Wort, den siebten Tag der Woche für besonders zu halten, um dort mal Atem zu schöpfen, dann empfinde ich das alles andere als einschränkend, sondern im Gegenteil, dann passt der Titel Jahwe, dein Befreier, wie die Faust aufs Auge. Dann ist es ein Gott, der sagt, ich möchte dich befreien, nicht in der Maloche unterzugehen, sondern mal wieder aufzuatmen. Da kommt mir nicht der Gedanke, ach so was Dummes, ich darf heute leider nicht ins Büro und anschließend noch das Auto schrubben. Sondern dann denke ich, ja, ich möchte diese Ruhe. Ich will mir diesen Segen, diese gesegnete Ruhe nicht entgehen lassen. Diese gesegnete Zeit des Atemschöpfens und Durchatmens. Das lohnt sich. Ich möchte euch erzählen, ich habe jetzt noch nicht so viel Lebenserfahrung, aber früher, als ich in der Schule war, in der Oberstufe, da war es so, dass ich natürlich auch Hausaufgaben hatte. Ihr kennt es auch, gell? Lästig. Aber naja, ich hatte es eben auch damals. Und in der Oberstufe hatte ich dann immer mal auch noch Referate oder irgendwelche Projekte oder ich musste für Kunst das Bild noch fertig malen und so weiter. Und manche Dinge haben sich dann einfach gezogen, weil ich es auch gut machen wollte und so weiter. Und ich habe dann Samstag schon Sachen gemacht, aber es war häufig so, dass ich auch dann am Sonntag noch die Sachen gemacht habe, um die Sachen fertig zu machen. Und es war nicht nur manchmal so, oder am Anfang vielleicht manchmal, aber es wurde mehr so. Irgendwann war es schon eine gewisse Gewohnheit, am Sonntag die Sachen abzuschließen, immer mehr. Es gibt einen Mann namens Mr. Parkinson, der etwas Schlaues gesagt hat. Der sagte, Arbeit dehnt sich in genau dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Ist ein bisschen sperrig, ich lese nochmal. Arbeit dehnt sich in genau dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Das heißt, ich habe damals meiner Arbeit keine Grenze gesetzt. Ich habe gesagt, okay, wenn noch was übrig ist für den Sonntag, mache ich das am Sonntag eben. Und so ist die Arbeit mit den Hausaufgaben in den Sonntag reingeschwappt. Gott lädt uns ein, es anders zu machen. So wie Gott im Schöpfungsbericht gesagt hat, so, ich trenne Wasser vom Land und setze dem Wasser eine Grenze, nämlich den Meeresspiegel, über den es nicht hinaus kann. So lädt Gott uns ein, auch eine gesunde Grenze zu ziehen und zu sagen, ich begrenze meine Arbeit, all die ganze Maloche, die eben für mich da ist, auf diese 6 Tage und ich setze hier eine Grenze und sage, nein, auf diesen 7. Tag soll sie nicht rüberschwappen. Mir hat damals jemand gesagt, als ich, wie gesagt, öfters sonntags noch die Sachen machte, da sagte mir jemand, ach, weißt du, Matthias, Gott versteht das schon. Du hast eben viel zu tun und Gott versteht das schon, dass du sonntags Hausaufgaben machst. Mach dir jetzt nicht so einen Kopf, das ist schon in Ordnung, kein Problem. Das hat mir nicht geholfen. Ich hätte damals etwas anderes gebraucht. So nett das gemeint war. Es hätte mir gut getan, wenn mir jemand gesagt hätte damals, du Matthias, du nimmst dir etwas, wenn du sonntags ständig weiterarbeitest. Du nimmst dir etwas Gutes. Schau, dass du deine Dinge auf die 6 Tage begrenzt. Auch wenn sie vielleicht nicht 100%ig sind, dann 80. Das reicht. Du nimmst dir etwas Gutes und enthältst dir einen Segen vor. Natürlich soll es nicht zu einer Gesetzlichkeit werden. Es ist interessant zu sehen im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, wo drüber nachgedacht wird, jetzt, wo die ersten Christen merken, Mensch, da werden jetzt auf einmal auch Leute Christen, die gar keine Juden sind, sondern aus den Heidenvölkern. Was müssen wir denen denn jetzt weitergeben? Müssen die auch Juden werden, erst bevor sie Christen werden können? Und die Antwort ist nein, müssen sie nicht. In Apostelgeschichte 15 lesen wir, was ihnen weitergegeben wird, wo so vier Sachen gesagt werden, die auch für Heiden wichtig sind, also für Heidenchristen mit so einem Hintergrund. Der Sabbat ist nicht dabei. Paulus sagt in keinem Brief, hier Leute, ihr müsst unbedingt auch den Sabbat halten. Ganz im Gegenteil. Er sagt sogar in Kolosser 2, Vers 16, ganz interessant, niemand soll euch also Vorhaltung machen, wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen, am Neumondstag oder am Sabbat tut. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hat und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Es ist wirklich wichtig, hier nochmal zu unterscheiden. Wir sind nicht das alttestamentliche Gottesvolk. Für Israel war gerade der Sabbat ein ganz entscheidendes Bundeszeichen, ein Zeichen ihres Bundes mit Gott. Wir sind aber nun nicht mehr im Bund mit Mose, sondern im neuen Bund, den Jesus geschlossen hat. Das heißt, wenn es hier um den Sabbat geht oder den Ruhetag, müssen wir schauen, dass wir nicht in eine Gesetzlichkeit reinkommen. Für uns ist der Sabbat nicht heilsnotwendig, aber lebensnotwendig. Denn das 7-Tage-Ruhetagsprinzip ist schöpfungsmäßig angelegt. Das heißt, ich möchte hier keine Gesetzlichkeit predigen, aber ganz, ganz stark ermutigen, diese so gesunde Grenze zu setzen, die Gott dir vorgibt. Wo er sagt, ich habe das so getan und es ist mein Wunsch, dass du mir immer ähnlicher wirst, dass du nach meinem Vorbild lebst. Und Gottes Ebenbildlichkeit zu leben heißt, am 7. Tag Ruhe zu ruhen. Vielleicht sagst du, Mensch, das ist gar nicht leicht mit meinem Job. Und klar, wer in der Pflege arbeitet zum Beispiel, der hat nicht immer den Sonntag frei. Natürlich brauchen Menschen auch Sonntagspflege. Ich selbst arbeite auch sonntags, jeden Sonntag. Für mich ist der Montag mein Sonntag, der Pastorensonntag. Und ich möchte dich einfach dazu einladen, wo dein Job anders ist, deine Herausforderungen anders sind, sodass du am Wochenende eingespannt bist. Schau, dass du einen anderen Tag, einen Ruhetag hast. Vielleicht ist es auch bei dir durch Schichtdienst so, dass du sonntagsabend schon wieder loslegen musst. Und hier finde ich es ganz spannend, wie die Juden das bis heute machen. Für sie beginnt der Tag und damit auch der Sabbat am Vorabend. Beginnt abends, sagen wir mal gegen 18 Uhr und endet am nächsten Tag gegen 18 Uhr. Wo du weißt, ich werde am Sonntagabend wieder beansprucht sein, da geht's vielleicht wieder rund. Fang doch schon am Samstagabend um 18 Uhr an, den Hammer niederzulegen und zu sagen, für mich beginnt der Ruhetag jetzt mit der Sportschau oder wie auch immer, was dir auch immer gut tut. Für mich beginnt der Ruhetag jetzt. Ich habe 24 Stunden am Stück zum Aufatmen. Ich finde das sehr befreiend. Für mich ist das Eintreten in meinen Sonntag, der Montag ist, wie das Eintreten in einen freien Raum. Da mag die Woche noch so voll und stressig gewesen sein. Wenn ich am Montagmorgen aufwache, weiß ich, heute ist etwas anders. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich handhabe es für mich so, da ist vielleicht auch jeder anders, aber ich handhabe es so. Ich schaue montags keine E-Mails an. Ihr könnt mir gerne welche schicken, am Dienstag schaue ich die dann an, montags nicht. Ich schaue auch keine privaten E-Mails an am Montag. Das ist für mich nicht dran. Die Hausarbeit ist für mich nicht dran am Montag. Es gäbe immer noch was zu saugen, aber nicht da. Ich schaue, dass ich keine regelmäßige Verpflichtung habe. Ich habe in meinem freiwilligen sozialen Jahr in Mali, da war es so, die Jugendgruppe, wo wir dabei waren, die haben uns gefragt, wir kamen zu zweit, und die sagten, hey, wie läuft denn Jugendarbeit bei euch hier in Deutschland? Vielleicht habt ihr irgendwas, wovon wir lernen können, was interessant ist, auch für uns. Und ich habe überlegt und ich habe einfach vorgeschlagen, hey, lass uns doch vielleicht einen Fußballtreff machen, wo gerade auch Nichtchristen gut dazukommen können und wo wir einfach uns gut begegnen können. Und die sagten, hey, ist eine gute Idee, okay, Matthias, gute Idee, du leitest das Ding. Ich dachte, okay, das war jetzt eigentlich nicht meine Idee, aber schon war ich mit drin. Und dieser Fußballtreff war sonntags nachmittags. Und so gut ich die Sache an sich fand, so habe ich gemerkt, es tut mir nicht gut. Ich habe hier eine regelmäßige Verpflichtung, da zu sein und etwas zu organisieren und vor Ort zu sein. So gern ich Fußball spiele, das war nicht das, was ich an meinem freien Tag gebraucht habe. Und in diesem freiwilligen sozialen Jahr habe ich diese Entscheidung getroffen und gesagt, nein, ich möchte gesunde Grenzen setzen. Ich brauche einen freien Tag, wo ich keine Verpflichtung habe, in diesem Sinne, die regelmäßig immer wiederkehrend ist. Ich brauche es für mich, durchzuatmen. Zeit zu haben, Menschen zu treffen, wenn mir danach ist. Zeit zu haben, einfach für mich. Zeit zu haben, Cappuccino zu genießen, die Sonne auf mich scheinen zu lassen. Gutes zu lesen oder zu hören, was mich aufbaut. Zeit zu haben für Jasmin, für Julien. Zeit zu haben für Freunde. Zeit auch für mich. Und ganz besonders auch Zeit mit Gott. Vielleicht Mountainbike zu fahren, was auch immer. Die Tiere eben in der Geschichte, die haben ganz Unterschiedliches gebraucht. Mal einen dicken Stamm oder mal eine gute Gazelle, wie auch immer. Wir sind total unterschiedlich. Jeder braucht vielleicht was anderes. Schaue, was du brauchst, was dir gut tut. Martin Luther hat gesagt, man kann Gott nicht allein mit Arbeit dienen, sondern auch mit Feiern und Ruhe. Ich ermutige dich ganz stark, ja, das mitzunehmen und zu schauen, ja, wie kannst du das für dich einrichten und dir diese gesegnete, von Gott gesegnete und fruchtbringende Ruhe nicht entgehen zu lassen. Das war mein Hauptpunkt für heute, die Ruhe. Ich will noch ganz kurz was zu dem Denke daran, zu dem Erinnern und Feiern sagen. Das heißt hier, denke daran, dass du Knecht im Land Ägypten warst und Jahwe, dein Gott, dich von dort mit starker Hand und ausgestrecktem Arm herausgeführt hat. Gott schafft den Sonntag für zwei Dinge, dass du Atem schöpfen kannst und dass du dich erinnern kannst an die Befreiung, die er dir geschenkt hat. Das Volk Israel erinnert sich daran, wie Gott sie aus Ägypten, aus dem, was sie total beengt hat, befreit hat. Als meine Eltern Silberhochzeit hatten, haben alle Verwandten zusammengelegt und die haben eine Reise nach Israel gemacht. Das haben die sich gegönnt. Und als meine Eltern in Tel Aviv, der Hauptstadt, ankamen, gingen sie durch die Straßen und wunderten sich. Denn überall fingen die Leute auf einmal an zu tanzen. Es wurden so kleine Soundanlagen aufgestellt und also gerade junge Leute haben das gemacht, die haben so ein bisschen Breakdance gemacht und es war einfach eine gute Stimmung da. Irgendwie war überall Feierstimmung. Meine Eltern haben sich gefragt, was ist denn hier los? Haben wir irgendwie eine große Fete verpasst? Also ist ein großer jüdischer Feiertag und das stand nicht bei uns im Kalender. Was ist denn los hier? Und erst nach einiger Zeit wurde ihnen klar, sie haben keinen besonderen Feiertag übersehen. Es war einfach Freitagabend. Es war einfach Sabbat. Es fing einfach die Zeit der Ruhe und des Erinnerns und des sich Freuens an. Mir ist schon bewusst, dass wahrscheinlich nicht jeder in Israel, der den Sabbat, der feiert, auch hieran denkt, dass er befreit worden ist. Das ist mir schon klar. Aber ich finde es einfach ein ganz tolles Bild. Sabbat, eine Zeit des Erinnerns und des Feierns. Israel denkt an seine Befreiung. Die Christen sind später von dem Samstag, den Sabbat, auf den Sonntag gewechselt. Der Sonntag ist der Tag der Auferstehung von Jesus Christus. Der Tag, der an unsere Befreiung erinnert. Jeder Sonntag lädt dich wieder neu ein, dich zu erinnern, dass Gott dich aus Sünde und Tod befreit hat und ins Leben stellt. Jeder Sonntag erinnert dich an das, was Jesus Christus für dich gemacht hat. Wo gehst du hin, wird jemand gefragt. Zum Gottesdienst. Aha. Wo gehst du hin, wird einer gefragt. Ich feiere meine Befreiung. Ich feiere das Leben, das Gott mir geschenkt hat. Da gehe ich hin. Oh, okay, das hört sich interessant an. Jeder Sonntag, jeder Gottesdienst lädt dich dazu ein, daran zu denken und dich zu erinnern und zu feiern, dass Gott dir das Leben schenkt. Und deshalb hat es so gut gepasst, dass hier die Tische stehen und dass wir Kaffee und Tee und Wasser und so weiter draufstellen können, dass Blumen draufstehen, dass es ein bisschen festlich ist, weil jeder Sonntag dich daran erinnert, dass du frei bist. Wie war es in der Geschichte eben, die Gabi vorgelesen hat? Gott hat den Sabbat für unsere Seele geschaffen, dass wir aufatmen können. Und er ermutigt uns dazu, dem Sabbat eine Seele zu geben. Nämlich nicht nur einfach sich auf die Couch zu legen, so gut es tut, aber auch den Sonntag zu nutzen, um uns zu erinnern und zu feiern. Wir sind frei. Gott hat uns das alles Entscheidende schon gegeben. Und das gibt eine Menge Abstand. So wie eben bei dem Bild, wo Gott einen Schritt zurückgeht und die Welt im Blick nimmt. So gibt uns auch der Sonntag einfach Abstand. So turbulent die Woche manchmal war und man einiges gar nicht mehr sehen kann, weil alles so turbulent ist. So ist der Sonntag wie ein Schritt zurück, wo ich einfach mal die Freiheit, die Gott mir schenkt, die am Ende der Zeit total kommen wird, wo ich die heute schon ein bisschen leben kann. Ich möchte dich gern einladen, dich auf diese gesegnete, fruchtbringende Ruhe einzulassen, immer wieder neu. Mal ganz bewusst darauf zu achten, wie segnet Gott diese Ruhe für dich? Wie beschenkt dich Gott an diesem Tag für die neue Woche? Womit stattet er dich heute aus für das, was kommen wird? Gott lädt dich ein, alles einfach mal so zu lassen, wie es ist. Aufzutanken und von ihm gekräftigt in der neue Woche zu starten. Vielleicht fällt dir das nicht leicht. Vielleicht fällt es dir eben gerade nicht leicht, abzuschalten, weil noch viele Sorgen in deinem Kopf sind. Das kenne ich auch. Gerade bei meinem Studium hatte ich das auch manchmal, wo ich sonntags dachte, boah, ich habe so einen Berg, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Es war mir nicht leicht, abzuschalten. Wir werden jetzt gleich nach der Predigt noch ein Lied hören, das eingespielt wird. Und es ist eine Möglichkeit, einfach all das Gehörte nochmal sacken zu lassen. Und ja, vielleicht mit ganz neuer Motivation diese gesegnete Ruhe des Sonntags zu genießen und auch da rein zu starten. Aber es ist auch eine Möglichkeit, im stillen Gebet Gott das nochmal hinzulegen, was dich von dieser Ruhe vielleicht abhält und immer wieder in die Woche reinreißen will. Mit der Bitte, dass er dich heute in das Land der Ruhe hineinführt. So heißt auch das Lied, Land der Ruhe. Gott lädt dich ein. Gott befreit dich, einfach mal aufzuatmen. Dazu wünsche ich dir Gottes Kraft und seinen Segen. Zu gesunden Grenzen, die dir sehr gut tun. Die Frucht bringt, singt, von Gott gesegnet. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Größe und Macht. Wir danken dir für deine Schönheit. Wir danken dir, dass du die Welt wunderschön gemacht hast. Wir danken dir, dass du alles so weise eingerichtet hast. Ich staune darüber, wie immer Wasser in den Bächen fließt, wie es nie aufhört. Ich staune über die Menge des Wassers im großen Meer. Ich staune über die Sonne, die genau in der richtigen Entfernung zur Erde ist. Ich staune darüber, wie du Jahreszeiten machst und wie jede Jahreszeit etwas Wunderbares hat. Wir staunen über den Frühling, der kommt. Weil die Farben und die Kreativität, die du in die Blumen hineingelegt hast, die hinaussprießen an allen Ecken und Enden, auch da, wo wir sie nicht gesät haben. Wir staunen über die Vielfalt der Tiere. Wir staunen über die Farben und Formen, über das Wunder von Kindern, die immer mehr lernen und greifen und mit ihnen begreifen und staunen wir über das, was du schenkst und tust. Du hast alles weise eingerichtet. Du hast auch die Zeiten weise eingerichtet, einen guten Rhythmus für Arbeit und Ruhe geschenkt. Und Herr, da wo uns die Arbeit oder die Sorgen zu schaffen machen und uns aus dem Rhythmus bringen oder an uns zerren und uns nicht in die Ruhe hineinkommen lassen, da bitte ich, dass du mit deiner Kraft in unser Leben hineinkommst. Ich bete um Heilung und Hilfe, dass du uns Weisheit gibst, Mut, gesunde Grenzen zu setzen, die uns gut tun, nicht nur für unseren Körper, sondern auch für unsere Seele, nicht nur für unsere Beziehung zueinander, sondern auch zu dir. Rüste einen jeden aus dazu und schenke, dass ein jeder, ja, dass wir alle, auch ich, den Segen erfahren können, den du auf diese Zeit des Ruhens gelegt hast. Amen. Möge heute deine Seele aufleuchten im Festkleid der Freude. Möge heute deine Last leicht werden und dein Schritt beschwingt. Möge heute ein Lied aufsteigen vom Grund deines Herzens, das Leben zu grüßen wie die Amsel den Morgen. Möge heute der Himmel über deine Schwelle treten. Doch nicht nur für heute wollen wir beten, sondern auch darüber hinaus. Möge der Herr dich segnen und bewahren. Möge der Herr sich dir in seiner Liebe und seinem Erbarmen zuwenden. Möge er dir nahe sein und dir Frieden geben. So segne dich der allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.